Jo, hallo zusammen zu unserem Poketalk. Und jetzt erwarten viele, Mensch, hat er den Boxes geholt? Ist der Henners wieder dabei? Nein, der Meisterball 33 ist unserem Ruf gefolgt und ist hier in den Podcast gekommen. Der Henners lässt sich entschuldigen, er hat es nicht geschafft. Der muss arbeiten. So, also Dinge gibt's, ne? Ja, Mensch, grüß dich. Moin. Magst du dich mal vorstellen? Magst du mal sagen für unsere Hörer, wer du bist, was du so machst, was du so tust? Und ich freue mich, dass du da bist und dass du gesagt hast, ey, wenn die mich einladen, dann komme ich vorbei. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank erstmal dafür, dass das so schnell funktioniert hat. Ich glaube, noch letzte Woche habe ich unter deinem Video geschrieben, dass mein Hintergrund gar nicht so unaufgeräumt ist, wie er immer so scheint. Hat sich leider als falsch herausgestellt, ist immer noch unaufgeräumt. Aber ja, jetzt eine Woche später sprechen wir schon miteinander. Wer bin ich? Meisterball 33, auch auf YouTube unterwegs. Zum Thema, vielleicht hört man es ja schon aus dem Namen raus, Pokémon. Und hier, um genau zu sein, investiere ich auch sehr gerne in Pokémon-Produkte. Mache das jetzt auch schon, glaube ich, seit über einem Jahr müsste das her sein. Hab wirklich klein angefangen zu investieren. Und ich würde sagen, so das, was besonders auf meinem Kanal ist, ist einfach, dass ich probiere, die Leute halt so mitzunehmen auf diese Reise, wie ich einfach ein kleiner Investor bin, der ja damals noch gestartet hat, privat. Dann wurde ich jetzt gewerblich, einfach weil ich die Bedingungen erfüllt habe. Und ja, im Prinzip kaufe ich einfach jetzt Monat für Monat Sachen ein, stell vor, wie sich die Sachen so entwickeln im Preis und lass es mir gut gehen, sage ich mal so.
Wie bist du denn zu Pokémon gekommen? Bist du als Investor zu Pokémon gekommen oder hast du gesagt, Mensch, ich bin schon seit Kind auf dabei und sammel Karten seit, bei dir müsstest du irgendwie so Gen 4, 5 sein?
Nee, Gen 3 war es.
Gen 3, okay.
Aber ich muss ehrlicherweise sagen, mit dem Trading Card Game bin ich nie so warm geworden als Kind. Da war ich immer so ein Yu-Gi-Oh! Fan. Irgendwie fand ich das viel geiler. Ich muss auch sagen, die Yu-Gi-Oh! Serie, die habe ich einen Ticken lieber gemocht als Pokémon.
Okay.
Aber Pokémon, die Spiele sind immer noch auf Platz 1 unangefochten. Da hatten die anderen Trading Card Games so, glaube ich, keine Chance. Deshalb, das war so der Hintergrund danach. Ich glaube, so wo ich wirklich wieder angefangen habe, oder so mein erster großer Kontaktpunkt mit dem Pokémon Trading Card Game war Ende der Sonne- und Mond-Ära. Das war 2019, müsste das irgendwie so um den Dreh sein. Und da habe ich ganz einfach gerne Zero-Videos geguckt, wie er gerne Booster aufmacht.
Ach,
hat mir eigentlich, hat mir okay, ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, da wurde man auch so leicht süchtig und hat dieses Gefühl bekommen, jetzt muss ich mal unbedingt selber Booster aufmachen. Weil die Pokémon, die kanntest du eh zu einem großen Teil, weil du die Spiele halt gespielt hast. Und ja, dann haben uns meine Frau und ich halt gedacht, okay, machen wir jetzt mal ein, zwei Booster auf, waren in so einen Pokémon-Laden rein. Auch wirklich nerdige Leute, die da drinnen waren, aber wirklich alle super sympathisch. Und da haben wir einfach Bock bekommen und dann, ja, haben wir uns entschieden, so ein, zwei Booster mal aufzumachen. Und ja, so die Sucht hat leicht angefangen, würde ich mal so sagen. Ist ja auch so die Intention hinter diesen Boostern, dass du halt dieses Gefühl haben kannst, ich könnte jetzt so die teuerste Karte darin ziehen, aber kriegst du dann wahrscheinlich in deinem ersten Pack halt gar nichts drin und dann so, ja, ich muss jetzt noch eins aufmachen und noch eins aufmachen. Und ja, so hat es dann leicht angefangen. Ich weiß nicht, soll ich noch weiter ausholen jetzt zum Investieren?
Ja, klar, ich will erstmal also wissen, welches Set habt ihr denn aufgemacht?
Bund der Gleichgesinnten war das.
Okay, also das Ende Sonne im Mond, da hat man ja nichts gezogen. Da hast du, wenn zwei Booster gemacht hast, da war ja, oder hast du Glück gehabt damals?
Nee, kein Glück gehabt. Das war eine Holo-Karte, die war ja nicht garantiert damals, die wir gezogen haben. Leta King.
Ja, cool, das weißt du noch, geil. Was,
ja, ja. Dann bei Welten im Wandel haben wir ein bisschen mehr aufgemacht. Da gab es ja immer diese Tag-Team-Karten. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar, aber jetzt auch nie so die großen, wertvollen Karten. Und ja, jetzt mit der Zeit haben wir halt ein paar Sachen mehr aufgemacht und ja auch ein paar Karten gezogen, die jetzt teurer sind. Aber alles, was ich so an Einzelkarten besitze, haben wir auch zusammengezogen. Gut, meine Frau hat vielleicht noch ein paar Karten so eingekauft als kleineres Geschenk. Aber ja, das ist so der Einzelkartenbestand, den ich habe.
Krass. Und dann bist du irgendwann erwachsen geworden und hast gesagt, ach nee, da mache ich Pokémon Investing, weil jetzt die Karten und öffnen und Zero, nee, das meine ich nicht mehr. Jetzt mache ich was, sag ich mal, Anführungsstrichen Seriöses. Ja.
Nee, also ich würde sagen, ich interessiere mich auch einfach so fürs Thema Geld und wie man Geld mehr machen kann. Und damals habe ich auch sehr harsch geguckt, als er noch wirklich sehr, sehr klein war, noch keine 1000 Abonnenten hatte. Und der hat ein Video hochgeladen, wie heißt das Set? Tag Team All-Stars GX, dieses Special Set aus Japan, kann man bestellen aus japanischen Plattformen für 50 Euro. Und wenn die hier in Deutschland sind, kannst du die für 100 Euro verkaufen. Das habe ich gemacht. Ich habe drei dieser Displays bestellt und habe die dann noch direkt verkauft für 100 Euro. War jetzt langfristig gesehen Fehler, hätte ich jetzt mit der Erfahrung, die ich jetzt heutzutage habe, auch nicht gemacht. Da hätte ich vielleicht noch eins behalten können oder zwei. Das war aber so der erste Gedanke, so wie einfach man Geld machen kann mit diesen leichten Dingen. Und dann bin ich halt immer wieder tiefer reingekommen. Und irgendwann hat dann halt ein gewisser Box das auch angefangen, Investitionsvideos zu machen. Und dann war ich halt ja komplett drinne, würde ich sagen.
Ach krass, also hatte ich dann so komplett abgeholt und hast gesagt, das finde ich gut und dann möchte ich meine Journey dann selber dokumentieren auf YouTube und so hast du jetzt deinen Kanal da gestartet. Du bist ja auch relativ schnell gewachsen, sag ich mal. Also es gibt ja viele Leute, die dir da so folgen und das auch kommentieren. Also du hast ja eine rege Community am Ende des Tages. Das finde ich echt cool. Demnächst hast du diesen Peak, wo es durch die Decke geht. Insofern, das ist total geil. Und deine Sache ist, die Journey zu dokumentieren. Was kaufst du selber ein? Was machst du etc.? Oder was ist so dein Hintergedanke, warum du das tust?
Ja, genau, so wie du meinst. Den YouTube-Kanal, den habe ich einfach nur gestartet aus dem Grund, weil ich einfach so Fragen hatte, weil bei Boxes wurde das irgendwie nie ersichtlich. Braucht man einfach ein Gewerbe dafür, wenn man so wie er so investiert? Da ist er nie so eindeutig drauf eingegangen damals, war auch nicht Thema seines Contents, würde ich mal so sagen. Und auf der anderen Seite spielt Boxes ja schon mal in einer ganz anderen Liga als ich jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber in dem Video, was er heute hochgeladen hat, das muss ich auch noch weiterschauen, da habe ich gesehen, er hat Temporal Forces eingekauft. Der hat nicht ein, zwei Displays, der hat sich einfach 10 Cases gekauft. Und da denke ich mir so als kleiner, ja, was bin ich, ein Händler, Investor, der vielleicht so ein, zwei Displays halt so kaufen kann. Boah, krass, wie man so viel Geld so binden kann. Das sind ja locker irgendwie so 10.000 Euro, die er jetzt auf einmal dann so ausgegeben hat. Und ich dachte mir so, wie hat er es geschafft, sich dahin zu entwickeln? Und ist das möglich, normale Personen, in Anführungszeichen normale Personen, auch dahin zu kommen? Und da habe ich mir gedacht, starte ich mal einen Kanal, ohne jetzt irgendwie groß vorzubereiten alles. Also ich habe jetzt eben kein so schönes Licht wie du oder nicht die gute Kamera wie du. Aber ich dokumentiere das alles, ich zeichne das auf. Dieses Display habe ich damals eingekauft für, keine Ahnung, 100 Euro. Heute ist das 300 Euro wert. Wie hat sich das entwickelt? Das sind so die Analysen, die ich halt immer so zeige auf meinem Kanal.
Ja, cool. Nee, also bei Boxes ist es relativ einfach. Das funktioniert, was ja auch relativ transparent macht, ist, du kannst dich ja immer weiter steigern. Das heißt, gerade wenn du jetzt früher in die Pokémon-Sets gegangen bist, mein Beispiel ist immer, ich bin eingestiegen zu Astralglanz. Also meine Tochter kam mit Pokémon-Karten. Daraufhin habe ich gesagt, oh, das finde ich aber irgendwie spannend. Ich habe Pokémon nicht miterlebt. Also als ich, als Pokémon nach Deutschland kam, war ich 18. Mit 18 habe ich kein Pokémon geguckt, also keine Animes mehr geguckt. Da war das noch nicht so, dass du Animes geguckt hast mit 18, da warst du halt eher, sag ich mal, mit anderen Dingen beschäftigt. Da habe ich dann gemerkt, okay, das finde ich ganz spannend. Und dann hatte ich ja auch Boxes gesehen. Habe ich ja angeschrieben, habe gesagt, ey, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht zusammen einen Podcast machen? Ich bin hier der Newbie und du bist derjenige, der erfahren ist. Und dann machen wir das. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass ich diese Sammelleidenschaft ganz witzig fand. Und dann habe ich ja auch mal ausprobiert. Einfach mal, geht dieses Investing-Gedöns? Und es ist halt relativ einfach. Also Fuse and Strike gekauft für 114 Euro und dann neulich verkauft. Und dann hast du ja, wenn du diese Sprünge machst und einmal gegangen bist, dann kannst du ja mit diesem Geld dementsprechend hoch wieder investieren. Oder ob, wenn das funktioniert mit einzelnen Booster-Displays, dann funktioniert es logischerweise auch mit Cases, ne? Also ich glaube, das ist dann einfach die Logik dahinter. Du musst aber mutig genug sein, immer alle Gewinne zu reinvestieren. Und das hat Boxes meiner Meinung nach immer radikal getan. Aber der macht das ja schon so krass gewerblich. Das macht er schon seit ewigen Zeit.
Also ich habe auch dein Video gesehen, wo du das mal so gezeigt hast. Ich glaube, das waren so um die 10.000 Euro, die du an Wertentwicklung gemacht hast, so in etwa. Ist eigentlich auch schon krass, was man so die in ein paar Jahren, ich weiß nicht, Fusion Strike, wann war das? 22?
Das ist, kann ich ja sagen, 4 Jahre her, weil es ja mit dem Celebrations-Set, und ich habe heute ein Video aufgenommen zu Celebrations, weil da einige Karten durch die Decke gegangen sind in der PSA 10. Und da habe ich dann aufgenommen und habe dann gemerkt, oh krass, das war ja die Zeit von Chilling Rain und das war die Zeit von Fusion Strike. Und die konntest du für 99 Euro kaufen. Also 114 habe ich die Fusion Strikes gekauft und für 99 habe ich die Chilling Rain gekauft. Und ja, was soll ich sagen? Also wenn du dann gleich mal mit 10.000 reingehst oder bei einem Set 10.000 hast, könntest du dann rein theoretisch wieder 20 reinsetzen, Wie viele Nullen du dranhängst, ist ja dir überlassen, welches Risiko du geben möchtest am Ende des Tages. Aber dass es funktioniert, war für mich dann der Proof, ja, klar geht. Und ich habe hier halt ohne Ende Zenith der Könige und Vista Universe liegen, weil ich weiß, das wird halt das Nächste sein.
Kannst du ja auch mal ein Video dazu machen, wo du mal deinen Bestand so mal wirklich dann so aufschlüsselst und mal zeigst.
Ja, also das machen viele. Ich hatte ja neulich meine Privatsammlung gezeigt, nur an Karten, ne? Und viele sagen, ey, magst du nicht auch deine Sealed-Sammlung zeigen? Und die Sealed-Sammlung ist ein bisschen langweilig, weil ich die über die Firma einkaufe. Das heißt, das bin ich ja eigentlich nichts anderes als ein Pokémon-Händler. Viele wissen gar nicht, dass meine Firma, die ich habe, ist eingetragen im Handelsregister auch, dass ich Pokémon-Influencer bin. Na, also das heißt, damit habe ich dann auch dieses ganze Thema halt am Ende des Tages nichts. Aber das Witzige ist, ich habe noch nie an eine Privatperson etwas verkauft. Ich habe immer nur, sag ich mal, von Händler zu Händler wieder verkauft. Also ich habe jetzt nicht einzelne Displays dann wieder losgeworden oder so, sondern wieder Cases, also nicht aufgemacht, sondern den Case einfach wieder verkauft.
Ja, also ich denke, du bist einfach noch in einer anderen Liga als ich. Also klar, kleinere Leute, so als ich noch Privatperson damals war, hatte ich Angst davor, ein Display zu kaufen, weil es einfach 120, 130 Euro gekostet hat. Gut, ich war Student, hatte noch nicht ganz so viel Geld. Und da habe ich mir dann einfach ja so Tinboxen halt gekauft. Ich weiß noch, wie ich Hidden Fates Tinboxen gekauft habe für 50 Euro und 3 Monate später für 90 Euro verkauft habe, weil dieser Hype dann kam, Hidden Fates.
Sag aber jetzt nicht, da war die Promo drin in diesen Tinboxen.
Das ist eine Glurak-Promo.
Ach so, ich dachte, es waren die Vögel vielleicht
drin. Ach so, nee, die,
ja, die waren ETB, ETB,
die,
ne?
Besitze ich immer.
Ah. Guck, sehr schön, ja.
Auch, okay. Auch privat, aber damals hatte ich halt einfach Angst, 130 Euro in die Hand zu nehmen und ein Display zu kaufen. Mit meinem Wissen heutzutage einfach so das beste Produkt ist und das sicherste Produkt, weil der Boosterpreis am günstigsten ist in dem Aspekt. Gut, heutzutage kaufe ich jetzt einfach Displays ein. Gut, wenn der Markt jetzt angenehm ist, sage ich mal, und nicht komplett überteuerte Sachen draufkommen. Und dann nächste Stufe wäre dann halt einfach Cases einzukaufen. Und dann, weiß ich nicht, High-End-Level Paletten von Cases oder so. Also hat jeder sein eigenes Einstiegslevel und jeder kann da Geld verdienen. Das ist, glaube ich, auch was Schönes in diesem Hobby oder wie man das auch immer nennen möchte.
Ja, wir sagen ja seit Jahren, wenn du jetzt zum Beispiel Hobby und Sammler bist, nimm immer zwei, reiß eins auf, stell eins weg und finanziere dir durch das Aufgerissene, durch das, was du dir weggestellt hast. Also das ist immer sowas, der Hennes und ich ja immer so als Empfehlung geben oder wo der Box es auch sagt, klar, wenn du Sammler bist, kannst du das Hobby dann auf 0 Euro finanzieren. Das geht definitiv. Also wenn du einfach diszipliniert, immer das Doppelte, weil jedes hat sich, glaube ich, fast immer verdoppelt quasi. Also so viel Pech kannst du gar nicht haben. Und wenn du jedes gekauft hast, hast du ja auf jeden Fall einmal Drachenwandel gekauft. Dadurch hättest du dann ja ein Battle Styles zum Beispiel ausgeglichen, das dann nicht gestiegen wäre am Ende des Tages. Aber du kannst halt, wenn du es ganz konsequent machst, kaufst zwei, reißt eins auf, hast dir vielleicht auch noch Glück, das andere legst du weg, verkaufst du 4, 5, 3 Jahre später, 2 Jahre später, es funktioniert immer. Selbst als Radlanz, da weiß ich noch, haben alle gesagt, was für ein schlechtes Set, steht heute auch super da.
Ja, also ich finde das auch eigentlich ein guter Ansatz und klar, du refinanzierst dich selber, aber so dieser Hunger nach mehr, so mehr zu, Möglichkeit mehr zu verdienen. Du hast ja selber gesagt, du hast ein Case eingekauft und dann so ein Case verkauft. Dann machst du einfach, ja, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber du machst schlussendlich dann mehr Geld. Und in dem Aspekt bist du ja dann auch einfach ab irgendeinem gewissen Punkt dann auch ein Händler und musst dich dann damit dann auseinandersetzen. Und ja, es ist einfach so eine schöne Erfahrung, würde ich sagen, wenn man einfach sieht, okay, mit Pokémon kann man gut Geld verdienen. Wieso stecke ich dann in Zukunft nicht einfach da noch mehr Geld rein, um dann noch mehr Geld dann da rauszukriegen? Hört sich jetzt so ein bisschen trivial an, aber das ist eigentlich auch so die Motivation dahinter. Ich habe ja auch mit einzelnen Sachen angefangen und das hat einfach, ich habe gemerkt, es war so erfolgreich in so kurzer Zeit. Gut, waren so günstige Zeitpunkte gewesen, aber dann habe ich einfach, oder sage ich mal so, ich bin auf den Geschmack gekommen, um jetzt so größer einzusteigen. Und ich sage so, das Geld, was ich am Ende des Monats oder ja Anfang des Monats halt übrig habe, das nehme ich mir, stecke ich in Pokémon-Sachen rein, wie vielleicht andere Leute in einem ETF. Was ich nebenbei auch mache, würde ich auch jedem empfehlen, nicht nur seine Investitionen in Pokémon reinzustecken, auch wenn es ab und zu besser performen kann. Wo war jetzt der rote Faden? Das ist eine gute Frage.
Die Frage, die finde ich ganz gespannt. Ne? Du sagst jetzt gerade, ich würde es auch in ETF, ne? Das ist ganz witzig, das stehe ich hier, würde ich niemals tun. Also, wenn ich ja schon Pokémon-Investor bin, Und wenn ich weiß, dass es funktioniert, würde ich niemals mein Geld verbrennen, aber jetzt bin ich auch Unternehmer, und es in ETFs stecken. Also, was soll ich denn mit 7-8% Rendite, wenn ich teilweise 100% habe, auf die Pokémon-Produkte? Das ist lustig, das macht der Boxes auch immer. Der sagt auch immer so, ja, andere und so. Der sagt ja auch, hat früher noch immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob er es heute noch macht, wir sind ja keine Anlageberatung oder so, oder wir können da kein Recht. Er hat natürlich recht, ich weiß ja, was er meint, aber wenn du doch schon Pokémon-Investor bist, ne, aber vielleicht bin ich dazu sehr Unternehmer und denke mir, ja, komm, dann aber voll rein. Für mich persönlich, um das mal kurz vielleicht die Hörer einzuordnen, ich finde das gar nicht so spannend. Ich habe das Pokémon Investing mal ausprobiert, aber die Leute unterschätzen ja maßlos den zeitlichen Aufwand, den du hast. Also, wenn du jetzt ein Display kaufst, das steigt dann und du verkaufst dann eins auf eBay. Okay, ja. Hat sich total gelohnt. Auch ein schönes Gefühl, Student, mega. Ne? Also großartig. Du wirst dich wahrscheinlich auch daran erinnern, als es das erste Mal geklappt hat, wie geil ist es, dann machst du es mit doch mal ein paar mehr. Wenn du aber groß da einsteigst, ne, dann bist du einfach nur ein Gewerbe, bist einfach nur ein Händler und nichts anderes. Also das ist ja, du musst verschicken, Gewährleistung, machst das alles, tust das alles, musst promoten, stehst bei der Card Madness, musst es verkaufen, hast einen Stand, musst was organisieren, musst irgendwie eine Community aufbauen, musst Videos drehen, was weiß ich nicht alles, dann ist es halt ein Job. So, und dann habe ich gesagt, nee, ich will das als Hobby machen und dann bin ich komplett aus dem Investing ausgestiegen und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das macht nur Spaß.
Ja, okay, also ich würde noch mal ganz kurz zu deinem ersten Thema eingreifen. Okay, du bist Unternehmer, du bist wahrscheinlich auch ein bisschen risikofreudiger als der durchschnittliche Deutsche vielleicht. Es geht einfach nur darum, dass du immer abwiegen musst, Rendite zu Risiko. Dieses Verhältnis muss halt einfach stimmen. Und Pokémon, gut, es hat eine sehr gute Rendite, die ist aber auch von mehreren Faktoren abhängig. Wenn ein Hype kommt, natürlich verdoppeln sich deine Sachen innerhalb von einem Jahr. Aber was war mit den ganzen Jahren vorher, wo es halt eine Flaute war? Du konntest Displays günstig einkaufen und dann noch günstiger verkaufen sozusagen. Und das ist halt gut nur ein Aspekt von diesem Risiko, weshalb das im Verhältnis halt steht zu dieser potenziellen hohen Rendite. Das musst du halt immer abwägen. Und wenn du sagst ETF, das ist auch aus meiner Sicht auch ein Risikoinvestment.
Genau.
Dass du dir da halt für deine langfristige Altersvorsorge was zurücklegst, dann kannst du das gerne machen.
Ja gut, wie gesagt, ich will aber keine Anlageberatung. Ich will halt nur mal sagen, ich glaube, man sagt nur bei Pokémon Investing, wo ich jetzt sagen würde, wenn du es jetzt die letzten 5 Jahre gemacht hast, fällt mir nichts ein, was noch sicherer war als das. Also es gab ja nichts, was sicherer war. Also dann
würde ich nicht. Wie definierst du sicher? Das ist halt die Frage.
Ja, sicher bedeutet, ich habe keinen Wertverlust auf das, was ich investiert habe.
Ja, das wäre für mich extrem sicher. Vor 5 Jahren hättest du auch in Bitcoin investieren können. Heißt das jetzt, Bitcoin ist auch sicher für die Zukunft so?
Ja, ich würde halt ETFs, würdest du ETFs als sicher bezeichnen? Das würde ich halt nicht tun.
Da bist du breiter aufgestellt als
Bitcoin. Ja, aber genau, du bist breiter aufgestellt, weniger Rendite. Weißt du, was ich dir dann empfehlen würde? Dann würde ich hier so Münzbriefe oder wie Pfandbriefe vom Staat kaufen. Die sind unheimlich sicher. Gibt's 1,2% Rendite drauf. Dann bist du super sicher. Ich will ja nur sagen, es gibt so einen Reflex. Also ich glaube halt, dass es gesellschaftlich anerkannter ist, ETFs. Wenn, dann gehen wir alle mit den ETFs unter. So, das ist so typisch. Kannst auch eine Riester-Rente abschließen oder was auch immer. Nur, ich glaube, dass halt bei Pokémon Investing, weil so viele Leute darauf reagieren und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was macht ihr da? 10.000 Euro ein Case? Wahnsinn. In Wirklichkeit kann man ja, wenn man jetzt die Daten der letzten 5 Jahre belastbar macht, sagen, okay. Und wenn ich jetzt Aktien von Pokémon kaufen würde, würde ja auch keiner sagen, ich bin wahnsinnig. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
Ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Die Sache ist ja nur, wenn dieses Trading Card Game baden geht und die Sammelleidenschaft zusammenbricht, dann haben wir ein Problem. Aber sonst, wenn ich Disney-Aktien kaufe, würde auch keiner sagen, oh, Disney-Aktien, bist du wahnsinnig? Es ist aber das Risiko ist, glaube ich, genau dasselbe. Es sei denn, niemand will die Karten mehr haben. Dann ist ein Problem.
Ja, stimme ich dir zum Teil zu. Also es ist sehr nachfrageabhängig. Der Wert der Karte, der ist nur so viel wert, wie Leute dafür bereit sind zu bezahlen. Ob das First Edition Glurak Shadowless wirklich ein paar hunderttausend Euro wert ist oder Papier ist, was verbrannt werden kann, das bestimmen die Leute, die es haben wollen. In dem Aspekt gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ich würde jetzt nicht zu sehr in die Aktien-ETF-Altersvorsorge-Richtung abschieben oder rübergehen. Und zwar, du hast nämlich gerade auch nochmal das angesprochen mit Händler und dann hast auch nochmal Investor gesagt. Was ist denn so, gibt es da für dich einen Unterschied in der Beschreibung zwischen Händler, Investor oder ist das für dich dasselbe?
Das ist für mich dasselbe. Also das ist nur über die Zeit, die Zeitpunkt des Verkaufs ist halt ein anderer. Ne? Also ich würde das jetzt mal vergleichen mit etwas, der, wenn ich jetzt Uhrenhändler bin, funktioniert die genauso. So, jetzt kaufe ich Uhren an und halte sie 3 Jahre und verkaufe sie später, zum Beispiel Rolex. So, dann wird ja niemand sagen, ich bin Rolex-Investor. Das ist ja, glaube ich, eher so ein YouTube-gemachtes Ding, oder? Also, ihr seid doch jetzt nebenberuflich Händler, die halt das so lange weglegen und sagen, zum besten Zeitpunkt nicht. Und du würdest doch auch, wenn ich deine Videos gucke, sagst du, der Einkaufspreis entscheidet und nicht der Preis, wo du verkaufst. Also, das heißt, du versuchst doch günstig, Boxen einzukaufen, um die dann möglichst hochpreisig wieder wegzukriegen. Und das wäre für mich die Definition des Händlers.
Da würde ich dir sogar widersprechen.
Ah, okay.
Wenn du Investor bist, dann musst du ja nicht so günstig wie möglich einkaufen. Wenn du sagst, oder das war bei mir zum Beispiel so, habe ich auch ein Video gemacht. Ich habe Brilliant Stars zum Beispiel eingekauft, jetzt letztes Jahr. Für 190 Euro müssen das in etwa sein. Das ist nicht so günstig wie möglich. Aber ich habe darin Potenzial gesehen, weil wusste. Ich meinte,
nicht möglich zum Tiefspreis, das weißt du ja nicht. Aber es war für dich der günstigste Zeitpunkt. Du hast ja für die 190 gesagt, das ist es wert, es wird steigen. Du hast es ja mit Absicht nicht overpriced gekauft. Du würdest ja nicht sagen, hey, ich mache für 300 und es fällt bestimmt auf 120 runter, sondern du hast ja gesagt, ey, ist 180, das wird noch weiter steigen. Dann hast du es aber ja für dich als Händler zum günstigsten Kurs in dem Moment, wo es available war, gekauft.
Ja gut, aber ich sag's mal so, ob ich das jetzt für 180 Euro einkaufe oder für 200 Euro, wenn das dann in 5 Jahren 5.000 Euro wert ist, dann spielt der Einkaufspreis nicht so eine große Rolle wie der Verkaufspreis. Und das ist so der Unterschied zwischen einem Investor, der ja langfristig wartet, dass die Sachen teuer werden, dann fällt der Einkaufspreis nicht so ins Gewicht wie der Verkaufspreis. Der Händler, der natürlich kurz- bis mittelfristig seine Sachen loswerden muss, natürlich, der muss seine Marge machen.
Du würdest also den Händler kurzfristig sehen. Der unterschiedlichste Zeitraum.
Zum Teil. Also ich weiß es ja bei mir. Ich habe jetzt auch so eine kleinere Kritik abbekommen auf meinem Kanal, weil ich jetzt halt mehrere Videos auch mache, wie ich so über den Großhandel bestelle. Einfach nur aus dem Grund, weil ich es einfach keine guten Pokémon-Angebote mehr gibt bei den normalen Shops, keine guten Display-Angebote mehr für mich. Kann man auch darüber diskutieren, aber ich bin jetzt mehr so in die Richtung, ich bestelle jetzt mal beim Großhandel vor. Und behalte dann meine Sachen. Ich verkaufe auch ab und zu was über meine Community. Aber jetzt bin ich auch so Händler geworden, weil ich auch wirklich auf den Einkaufspreis wirklich achten muss. Damals, als ich angefangen habe, da habe ich einfach bei Cardmarket Silver Tempest 130 Euro habe ich gesehen, okay, kaufe ich ein. Habe ich jetzt nicht so lange nachgeforscht. Hier bei dem Shop gibt's das vielleicht für 20 Euro weniger oder so. Das hat mich jetzt nicht interessiert. Aber jetzt, wo die Marktsituation schwieriger ist, klar spielt das auch mit rein, da achtet man schon jetzt halt selektiver auf den Preis auch.
Ja gut, also für mich, wie gesagt, also für mich ist es relativ einfach nur der Zeitraum, der sich ändert, ne? Und dann, wenn du sagst, okay, ein Händler ist kurzfristig, ein Investor ist langfristig, ich habe beobachtet in den Card-Shops, die sich klassisch als Händler, sag ich mal, die auf Internet-Shops sowieso, ist dir mal aufgefallen, dass neuerdings plötzlich wieder 2 Jahre, 3 Jahre alte Sets hochploppen, die auf einmal wieder verfügbar waren? Ich wette mit dir, dass diese Händler auf einmal dann auch Investoren waren. Ich finde nur die Unterscheidung eigentlich relativ egal. Hm. Also es ist so, wo du so denkst, oh, jetzt wieder neu im Stock. Wir haben hier unten im Lager nochmal ganz überraschenderweise Fusion Strike gefunden. Ach, Überraschung, wer hätte es für möglich gehalten? Also ist gar nicht schlimm. Ich will gar nicht darauf hinaus, dass es schlimm oder so ist. Ich glaube halt nur immer so nach dem Motto, kauf die Dinger günstig ein, dann hast du am wenigsten Risiko am Ende des Tages, wenn du es machst, und sonst kauf halt, wenn du teuer einkaufst, bist du halt, glaube ich, risikoaffiner. Also ich glaube, sobald du zum UVP 150 einkaufst, passiert in der Regel wenig, wenn du nicht kurzfristig Geld brauchst.
Ja, Punkt, würde ich dir komplett zustimmen.
Oder? No-brainer. Es ist ja eher die Frage, was du kaufst. Was kaufst du denn momentan? Was würdest du denn empfehlen? Die Preise sind der Displays ja momentan extrem hoch. Was kaufst du denn jetzt momentan? Was würdest du denn sagen?
Aktuell ein paar Euro. Ein bisschen Sparplan bei mir angesagt. Mhm. Wie ich es ja schon gerade gesagt habe, ich bin ja jetzt mehr Händler, mehr Großhändler. Also ich bin jetzt in Kontakt mit Großhändlern und da versuche ich jetzt halt Sachen vorzubestellen, wie zum Beispiel das Mega-Entwicklungsset. Habe ich jetzt bei 2 Großhändlern probiert vorzubestellen, als auch Schwarz und Weiß. Da gab es jetzt auch nochmal ein kurzfristiges Angebot für so eine Poster-Kollektion. Das sind einfach Sachen, wo ich weiß, okay, die kaufe ich jetzt ein und versuche sie dann jetzt an meine Community mit nur maximal ein paar Euro mehr dann wieder zu verkaufen, dass die dann was abbekommen. Das ist so der Hintergedanke, aber ich bin jetzt wirklich gerade mehr so auf dem Verkaufsweg, weil ich einfach gemerkt habe, dass meine Sachen sind jetzt einfach sehr gut gestiegen. Zum Beispiel habe ich Silver Tempest eingekauft vor ungefähr einem Jahr. Es hat jetzt eine Wertsteigerung von über 100%, 120%, 130 Euro eingekauft, jetzt so um die 290, 300 Euro wert. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, die 100%, die sind erreicht, sogar ein bisschen mehr, verkaufe ich die jetzt, um dann wieder neue Sachen einzukaufen. Und jetzt kommt dann halt auch schon die nächste Frage, wieso sollte ich jetzt Silver Tempest verkaufen, wenn es keine gute Marktlage zum Einkaufen ist? Und das ist immer so eine Diskrepanz. Okay, es ist gerade ein Verkäufermarkt, aber die Einkaufssituation ist halt auch ein bisschen blöd. Verkaufe ich jetzt, halte mein Geld zurück, pack's vielleicht in ETFs rein und warte auf eine bessere Situation, um dann wieder einzukaufen? Oder kaufe ich jetzt halt überteuert ein? Und tja, da habe ich jetzt aktuell noch keine Antwort drauf und probiere es jetzt halt über den Händlerweg.
Ja gut, also es ist ja, sag ich mal, es ist ja das, was du dann eigentlich bist, ja eigentlich nur Händler von zu Hause aus, hast einen Pokémon-Channel und dann verteilst es wieder an die Community, machst da ein paar Euro und wenn du es länger hältst, lohnt es sich halt, wenn du einen 100%-Sprung machst. Wie machst du es denn immer aus, wann etwas einen 100%-Sprung macht? Also ich hatte ja mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, das läuft immer zyklisch. Also es gibt einmal eine Preissteigerung, dann verkaufen die ersten Leute en masse und dann gibt es immer eine zweite Preissteigerung. So, und das ist halt bei Karten und Displays immer sehr stark im Pokémon-Welt zu beobachten. Wann entscheidest du denn, wann sagst du denn so, okay, das ist ein gutes Set? Gehst du dann nach Karten, gehst du dann nur nach Daten? Also wie machst du das persönlich? Warum hast du jetzt Silver Tempest zum Beispiel gekauft für 130 und nicht etwas anderes beispielsweise?
Tja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, wie ich ein Set bewerte, ob es gut oder schlecht ist. Da habe ich auch schon Videos zu gemacht. Und zwar habe ich mir immer damals angeguckt, so erstmal allgemein, wie ist die Verfügbarkeit, wie sind so die allgemeinen Verkäufe auf eBay, dass ich so ein Gefühl für die Nachfrage habe, ob das ein nachgefragtes Set ist oder nicht. Dann habe ich das Set erstmal so ein bisschen in der Breite bewertet. Ich habe geguckt, so die 20 teuersten Karten, wie viel sind die aktuell wert, wie finde ich die optisch, wie viele beliebte Pokémons sind da drinne. Klar, Klassiker, ist da ein Glurak drin, ist da eine Pikachu-Karte, ist da eine Evoli-Karte drin oder eine Evolution. Das sind so klassische Beispiele. Und ja, der letzte Aspekt und was ich jetzt halt so für mich auch mitgenommen habe, ist eine große Chase-Karte drin in diesem Set. Finde ich, merkt man, dass dieser Aspekt immer wichtiger wird jetzt mit der Zeit, warum Silver Tempest als auch Lost Origin, okay, nichts gegen Lost Origin neben dem Buy-Set, aber das wird einfach aus meiner Sicht von der Giratina-Karte so stark getragen, dass der Preis jetzt so hoch gegangen ist. Das ist halt so für mich der wichtigste Aspekt. Und wenn ich das dann halt so für mich bewertet habe, dass das gut ist, dann schlage ich halt einfach zu.
Das heißt, du kaufst jetzt gerade Terra Festival en masse, weil die gibt es ja gerade, sag ich mal, auf Japanisch momentan für 80 Euro. Da habe ich die Chase-Karte, die heraussticht mit dem Nachtara. Nachtara hat es oft genug jetzt in letzter Zeit bewiesen. Ich habe viele verschiedene andere Evoli-Karten, die auch sehr teuer sind. Evoli, weil gerade Aussage geht immer. Wäre das jetzt dann etwas, wo du sagen würdest, ja, Andreas, da musst du jetzt zuschlagen. Das ist Megapreis. Ja,
da machst du jetzt wieder ein neues Fass auch auf. Und zwar Japanisch im Vergleich zu Englisch. Und hier habe ich auch ein Video gesehen von Nostalgianomics, der gesagt hat, englische Produkte performen immer besser. Er hat als Beispiel gezeigt, Pokémon 151 auf Japanisch, was man einkaufen konnte für 50 Euro. Heutzutage sagen wir mal 140 Euro wert, also vielleicht eine Verdreifachung hochgerechnet. Und auf der anderen Seite eine englische ETB. Damals konnte man die auch für 50 Euro kaufen. Gut, heute, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 200, 250 Euro ist die vielleicht wert. Also eine Vervierfachung bis eine Verfünffachung im Wert. Und da hat er nochmal ein paar weitere Beispiele gezeigt. Im Prinzip stimme ich ihm auch zu, dass englische Sachen besser performen. Alleine mit den Beispielen, die er so gezeigt hat. Und ich besitze ja auch japanische Sachen. Ich habe ja auch Vista Universe eingekauft für, gute Frage, 80 Euro müssten das gewesen sein, vor über einem halben Jahr.
Bei 75, glaube ich.
100, 15 Euro vielleicht wert, 50% Wertsteigerung. Natürlich ist das ein guter Wert, aber wenn man das schon gewerblich macht und auch so viel Arbeit da reinsteckt, dann muss man das oder habe ich den Ansporn, das zu maximieren. Und wenn ich dann sehe, dass englische Produkte deutlich besser performen, dann bin ich auch ja der Ansicht wie er.
Da hast du ja eigentlich dasselbe gesagt, was du, wo du mich am Anfang ja noch gesagt hast, Moment, du musst dir unterscheiden, das Risiko, das du gehst. Bei englischen Produkten gehe ich ja auch mehr Risiko. Das heißt, ich habe ja einen höheren Einkaufswert. Das vergessen die Leute.
Wieso
ja
immer. Machst du höheres Risiko bei englischen Sachen?
Wenn ich ein Display kaufe über swatische Entwicklung, kostet 80. Nehmen wir jetzt mal. Was können wir denn nehmen? Also wir nehmen einmal, Lost Origins haben wir drüber geredet, oder ich habe Lost Apples gekauft. Mhm. So, das gab's für 30 Euro, 40 Euro. Die Boosterbox, wo das Giratina drin war, Lost Origin, hast du nie unter 120 gekriegt. Das heißt, da müsste ich ja mein Risiko 120 pro Booster-Display, während ich es damals für 30 Euro des Lost Apples kaufen konnte. Deswegen glaube ich halt, dass diese Sprünge ja auch kommen, weil das Investment vorher ja auch größer war und dass natürlich die Nachfrage auf Englisch höher ist. Einfach. Das ist ja bei den Karten auch zu beobachten, dass wenn du keine Waifu hast, ist die Karte in der Regel im Englischen ja auch immer teurer.
Ja. Aber ich würde das Risiko oder den Aspekt des Risikos nicht nur abhängig machen vom Einkaufspreis. Ich weiß, japanische Sachen hier in Deutschland werden seltener verkauft als englische Sachen. Für englische Sachen sind die Leute tendenziell eher bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen, als für japanische Sachen, die teuer geworden sind. Wenn jetzt Lost Abyss 500 Euro kostet oder ein Lost Origin 500 Euro kostet, wofür sind dann die Leute eher bereit, Geld auszugeben? Für das Japanische oder für das Englische?
Ja, aber das ist ja nicht die Frage. Du hast ja gerade Nostalgamnomics gesagt. Der hat ja Folgendes gesagt. Der hat ja gesagt, ne, die ITB verfünffacht sich logischerweise, ne, wo du dann halt gesagt hast, ja, alles klar, Englisch hat eine größere Nachfrage, hat einen größeren Markt etc. Könntest du genauso sagen, es gibt ja halt mehr Leute, die dann verkaufen oder eingekauft haben etc. Ich wollte nur sagen, dein initiales Risiko, das du gehst, sind 120 Euro zu 30 Euro. Wenn ich jetzt kleiner Investor wäre und würde versuchen, na, Sicherheit, wir suchen um verschiedene Produkte, würde ich vielleicht viele japanische Displays kaufen und ein bisschen ne, breiter reingehen, dann vielleicht die Gewinne mitnehmen und mich dann an die 120 zu trauen und dann in die Displays zu gehen. Das meine ich ja nur, du kanntest, dass du vom Gefühl her, du nimmst erstmal 120 Euro in die Hand oder 150 Euro, das ist halt ein größeres Einkaufsrisiko. Wenn du natürlich überhaupt generell unterwegs bist, dann kannst du in die dicke Fische gehen. Also ich kenne Leute, die haben bei 300 Euro, haben wir hier im Pokestream, Poketalk darüber geredet, boah, wir sind raus bei Drachenwandel. 300 Euro, Wahnsinn. Wahnsinn, diese Preise. Da hätte man, es ist halt nur ein gewisses Risiko damals aus der Bewertung, wie wir hier saßen, hätten wir gesagt, 300 Euro für ein Display ist gefühlt ja schon ganz schön viel Geld. Da hat der Box das einfach mal nachgekauft en masse. Aber nicht zu knapp. Ja. Und das ist halt, glaube ich, aber was sehr Individuelles am Ende des Tages, ne? Wie bereit du bist in Pokémon-Produkte. Du scheinst ja auch sehr positiv gestimmt zu sein, dass die ganzen Dinger langfristig was wert sind, oder?
Ja, natürlich, ich habe ja da rein investiert. Also,
verstehst du diese Sorge, dass viele Leute sagen, ey, da haben so viele Leute jetzt so viel Ware unten im Keller, dass in dem Moment der Abverkauf irgendwann nicht mehr funktioniert, weil so viel Sealed Products unterwegs sind, dass die Leute sagen, ja, okay, die Preise brechen ein, weil die Nachfrage in Wirklichkeit nicht mehr existiert?
Ja, also da habe ich auch schon ein Video gemacht und das ist bestimmt auch schon ein Jahr her. Das ging genau um Vista Universe, als es so einen großen Restock bekommen hat und man Bilder gesehen hat, wie palettenweise Vista Universe oder der ganze Keller voll mit diesen Displays war. Und da hatte ich auch so eine kleinere Befürchtung gehabt diesbezüglich. Aber was ich jetzt schlussendlich so als Erfahrung mitgenommen hat, es ist weiter im Preis gestiegen. Natürlich kann das auch alles eine Fake-Nachfrage sein, das zu bewerten. Das weiß ich kann ich nicht mit meinem Wissensstand irgendwie bewerten, weil schlussendlich Leute kaufen das Display auch noch für den höheren Preis und dann gehe ich halt einfach davon aus, dass dieses Display dann heutzutage so viel wert ist. Bei Einzelkarten ist das nochmal ein bisschen anders. Da denke ich, kann man halt leichter noch den Markt manipulieren, wenn man eine 1-Euro-Karte 1000-mal einkauft. Klar, dann steigt die auf 2 Euro dann irgendwie. Aber bei Displays weiß ich nicht, ob es so viele Leute dann gibt, die dann so für 150, 200 Euro dann diese Displays dann einkaufen werden. Also Was ich jetzt innerhalb von einem Jahr so festgestellt habe, ich denke, die Preise, die jetzt auf Cardmarket oder auf eBay oder so bezahlt werden, das sind auch die Preise, die der Regelfall so sind. Oder wie ist denn da deine Sicht dazu?
Ich habe da auch gerade aktuell, deswegen frage ich das, ich habe da aktuell ein Video dazu gemacht. Ich glaube, dass, also die Angst ist ja, Pokémon druckt zu viele Karten. Das heißt, es gibt zu viele Displays und so weiter und so fort. Ne? Und dann gibt es ja immer so diese Legende, jetzt kaufen diese ganzen fiesen Investoren, kaufen über den Großhandel, kaufen jetzt die ganze Ware weg und deswegen kriegen wir armen Sammler nichts mehr. So, das ist ja das, was hier immer wieder gesagt wird. Brauche ich gar nicht drauf eingehen, das haben wir schon mehrfach, hundertfach widerlegt, dass das nicht so ist, weil es gibt immer die Produkte zum günstigen Preis en masse verfügbar. Es war noch nicht einmal so, dass diese Produkte nicht für den Durchschnitt da waren, dass die noch immer im Verhältnis sehr teuer sind für ein bisschen Papier, anderes Thema. Aber jeder kann schon, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt, günstig Produkte immer einkaufen, egal welche.
Das für Rivals auch, oder?
Ja, natürlich. Ich wette, also glaubst du wirklich, dass das nicht noch runtergeht und es die Pokémon Company jetzt aufhört, gegen anzudrucken und sagt auf einmal, nee, also das da nicht, bei dem machen wir es nicht.
Ja, also gut, Death and Rivals ist jetzt aktuell, aber Pokémon 151, wann ist das mal nach unten gegangen?
Ja, da, also ständig nach unten. Ich habe Displays 151 japanisch für 75 gekauft, finde ich extrem krass. Die ich da hatte, die gab es beim Poke-Corner, konntest du sie einfach so wegbestellen. Der hat auch geliefert. Und diese Booster-Boxen, ne? Booster-Bundles, wo 6 Stück oder so drin waren, die konnte ich hier im T-Bark-Center, jetzt auf Deutsch, ne, für ein Apple und ein Ei mitnehmen. Also das war eine Zeit, das war einen Monat lang, da konntest du es en masse kaufen.
Okay, ja gut. Das ist jetzt auch nur so mein Gefühl. Gute Angebote, die draußen sind, die werden sofort weggekauft. Egal, ob es online in irgendeinem Shop ist, egal, ob es local ist, das ist einfach wirklich gerade so extrem. Ich kenne es ja auch von Müller oder Rossmann oder wie die ganzen Shops heißen, wo es die Angebote gibt. Wenn ich da mal wirklich lang gehe, dann finde ich da kaum was. Ich habe es auch schon in Videos gesehen, dass Leute wirklich vor uns Smith-Toys dann standen und gewartet haben, dass Prismatisch rausgekommen ist und dann das wirklich alles abgefrühstückt haben. Und ich finde, so für die normalen Leute, die jetzt nicht sofort da Schlange stehen oder wirklich jeden Laden abklappern, um günstige Angebote zu kriegen, dass die jetzt zum Teil auch benachteiligt werden, weil die einfach nichts einkaufen können, so in der Hinsicht.
Ja gut, also dass aktuelle Sets teuer sind, ist, glaube ich, ist ja normal. Aber wie teuer ist denn den Searching Sparks momentan? Das ist doch schon im Preis gefallen,
das
oder?
Das geht doch schon gegen 200, oder? Englisch?
Ja, oder?
Ist
doch nicht mehr so abartig teuer, oder? Also es ist ja schon verfügbar dann. Das ist 30 Euro über UVP. Dass es generell teuer ist, da gebe ich recht. Also das ist dann, ne, teuer ist aber Deutsch. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig oder so. Oder sag ich mal, also Night Wanderer wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel kosten. Ich denke immer japanisch. Deswegen interessiert mich das auch nicht so, weil da kosten die Displays nichts. Und du hast dieselben Karten. Es ist ja nur dieses Englische immer. Oder die Deutschen fallen ja auch immer regelmäßig im Preis. Also es ist ja jetzt kein Anrecht darauf, dass ich ein Booster-Display kaufen darf bei Müller. Das ist, dass die Pokémon-Karte Company gegen andruckt, auch wenn sie jetzt 14,3% weniger gekauft hat. Ich glaube, das ist ja relativ klar. So, und 2 Jahre sind die Dinger immer im Umlauf. Und ich weiß halt, dass sie bei Fusion Strike haben wir die Dinger für 99 Euro gesehen. Oder nee, du sagst nicht, aber für Astradlands für 99, also alles immer 100 Euro. Und das war, glaube ich, die Zeiten werden auch wiederkommen. Ich kann mir Anfang Kamezin und Purpur, ne? Da hieß es schlechteste Ära aller Zeiten. Da haben sie alle gesagt, oh, Pokémon hat es nicht mehr drauf, das der Hype ist vorbei, es wird alles zusammenbrechen, der große Crash. YouTube war voll damit. Das konntest du alles zwischen, das weiß ich sogar, zwischen 130 Euro einfach so wegkaufen und die Verfügbarkeit war da. So, und deswegen glaube ich, das ist immer nur aus der aktuellen Panik heraus. Warte ein bisschen, dann kriegst du das auch alles. Und sonst noch mal einen Reisegefährten mit. Das habe ich noch bei mir im Comicladen für 140 oder 150 gesehen. Geht ja auch.
Ja. Also ich glaube, die Leute, die das so abgehatet haben, die haben vielleicht auch nur die Spiele gespielt und dann das impliziert auf das TCG, weil die Spiele waren noch echt Müll. Ich habe selber gespielt. Aber das hängt halt einfach nicht zusammen. Und das Trading Card Game, das geht ja jetzt schon eine gewisse Weile ihren Weg. Nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum. Ob wieder bessere Zeiten kommen, denke ich schon. Ob es jetzt kurzfristig, mittelfristig passieren wird, glaube ich eher weniger. Deshalb.
Ja, deswegen, also ich bin da tief entspannt. Meinst du wirklich, dass die Investoren den Leuten das wegnehmen?
Nee,
weil das wäre nicht ein Zeichen für eine Blase.
Nein, also wegnehmen nicht. Ich sag mal, Investoren sind zum Teil auch für den Preis der Sets davon abhängig, weil wenn ein gutes Set rauskommt, dann investieren Investoren mehr als für ein durchschnittliches Set. Und ein gutes Set wollen ja auch Sammler halt häufiger öffnen, weil da halt so geile Karten drin sind. Und das sind halt alles so Faktoren, die dann im Zusammenspiel dann für den teuren Preis und so zustande kommen. Ich bin jetzt nicht nur dafür, dass nur Investoren halt den Preis so nach oben treiben oder das künstlich zurückhalten, den Preis, um dann ja mehr zu Rendite zu bekommen.
Ja, ich finde das ganz spannend, dass teilweise ja Booster-Displays, ne, teurer sind als die beste Chase-Karte. Da habe ich jetzt ein Video zu gemacht und habe gesagt, wie kann das eigentlich sein? Weil das kann ja zwei Theorien. Die meisten Menschen haben eben einen Reflex und sagen, ja Moment, das Booster-Display ist teurer als die teuerste Karte im Set, die ich ja eh nicht ziehe, weil die Pull-Rates so schlecht sind. Das heißt, da müssen die Leute ja wahnsinnig sein. Es muss einen unheimlich großen Sammelmarkt geben für Booster-Displays. Das heißt, die nehmen ja ab. Die Karten bleiben ja stabil. Es nimmt ja heute keine Chase-Karte mehr, zerreißt die und schmeißt die weg. So, das heißt, die Karten bleiben ja im Stock immer da. So, während die Displays ja aber immer weniger werden. Und es muss dezidiert Sammler geben, die nur Displays und nur Sealed sammeln. Weil sonst wäre dieser Effekt logischerweise nicht da. Und über die Widersinnigkeit oder nicht, können wir uns jetzt, sag ich mal, als kleiner Kartenliebling, so wie ich das halt bin, streiten. Ja. Aber es muss diese Leute geben, weil sonst hätten wir ja ein Problem. Weil das ist so klassisch, es ist halt wie so ein, ich möchte den Karton haben und nur, ich möchte zu Hause wissen, ich könnte jetzt die Nachtare aus Drachenwandel ziehen. Ich könnte sie mir aber auch einfach kaufen. Ganz spannend, ne? Ich finde den Gedanken halt ganz lustig, dass Leute so ticken müssen, weil sonst hätten wir ein Thema, wenn das nicht so ist.
Ja, krass. Also so habe ich noch nie so drüber nachgedacht und diesen Effekt, das ist mir auch noch nicht bewusst gewesen. Ich kenne es auch. Also bei mir, ich habe ja bis jetzt nur in Sealed-Sachen investiert, sage ich mal so. Und Einzelkarten noch gar nichts aufgekauft. So, das heißt, das ist in einem Ungleichgewicht. Mehr Sealed eingekauft, Einzelkarten gar nichts. Das heißt, ich bin ja auch eigentlich so dann dafür verantwortlich, dass die Sealed-Sachen überproportional teuer dann werden. Und wenn es mich jetzt 1000 Mal noch gibt, solche Leute, oder bei dir, ich sehe ja auch im Hintergrund, du hast ja auch noch mal deine Celebrations
aufgerissen.
Ja.
Die sind nicht sealed, die sind also, aufgerissen.
Ja,
sind die
Karten raus. Es geht halt so ums Gefühl. Es gibt auch Leute, die wollen vielleicht gar nicht so unbedingt die teure Chase-Karte haben. Die wollen einfach nur vielleicht Celebrations noch mal aufmachen, weil das so viel Spaß macht, ne?
Das muss so sein, weil sonst könnten sich die Preise ja nicht rechtfertigen. Das heißt, wenn ich für eine PSA 10, also beste Qualität, beste Karte aus dem Chase-Set, so viel zahle wie für die Boosterbox, kann es ja nur sein, dass ich die Boosterbox haben möchte. Oder, was ja immer Kritiker sagen von dem Investment, es wäre halt andersrum, es liegt so viel im Keller und so viel, dass man immer noch einen dümmeren Investor findet, dass das dann die Sache wäre. Und dann wärst du in der Blase. Also dann würde der Gegenwert ja von den echten Sammlern nicht mehr stehen. Oder, was du gerade gesagt hast, die Leute reißen auf. Das ist dann natürlich klar, wenn ich das Gefühl nochmal haben möchte, aber das ist ja richtig widersinnig, ne? Da musst du richtig blöd sein. Also stell dir mal vor, du kaufst Drachenwandel, reißt es auf und willst aber in Wirklichkeit die Nachtara haben. Es ist doch logisch, dass das nicht funktioniert. Zero hat 546 Tage oder so gebraucht, um das Nachtara zu ziehen. Sagen wir mal günstig. Sagen wir mal, der Booster war 10 Euro. Da hat er 5000 Euro für die Karte ausgegeben. Da verstehe ich es, Content Creation und so weiter und so fort, ne? Aber sonst ist es halt eine Blase. Und ich glaube halt, wenn ich das sehe, so bei den Amerikanern, Statussymbol Display als Sammelobjekt ist tatsächlich in einigen Kreisen das Ultimative. nicht die Karte mehr, sondern das Ziel Product. Das finde ich total spannend. Fühle ich überhaupt nicht.
Ja, wie du es vielleicht auch bei mir und meinem Hintergrund weißt, ich brauche die Displays auch nicht unbedingt hinstellen. Wenn ich sie hinstellen würde, dann hätte ich auch dieses Bedürfnis, oder es wäre höher, das dann einfach aufzumachen, was ich gewerblich eingekauft habe, und dann hätte ich keinen Bock, den ganzen Bulk zu verkaufen und die ganzen Nicht-Hit-Karten, die ich gezogen hätte. Aber klar, der aktuelle Hype der Einzelkarten, der resultiert ja einfach nur daraus, dass jetzt die Displays und alles drumherum teurer geworden ist. Das ist immer ein Gegenspieler. So, Displays steigen, dann werden die Einzelkarten teurer. Und auf der anderen Seite, wenn die Einzelkarten teurer werden, dann müssen ja auch irgendwann dann die Displays theoretisch teurer werden. Und dieses Pendel, das ist bestimmt auch mal in einem Gleichgewicht. Und dann die beste Möglichkeit ist dann einfach dann einzukaufen, wenn es das eine oder andere dann günstiger ist. So.
Ja, also bei mir ist es halt auch so, wenn du Sammler der Karten bist, hast du halt auch nicht so die großen Probleme mit der Verfügbarkeit. Für mich ist das ja relativ easy, weil wenn ich eine Karte unbedingt haben will und sie ist mir dann zu teuer geworden, kann ich sie mittlerweile hochwertig auf Chinesisch kaufen.
Ja.
Das heißt, es ist, die Karten zu kaufen, funktioniert ja Card Market, eBay sehr, sehr, sehr gut. Also, da ist ja nicht so, als würdest du Karten einfach nicht kriegen. Also, kannst du ja schon kaufen. So, und du kannst Originalkarten kaufen und die sind in anderen Sprachen verfügbar. Wenn ich natürlich aber Deutsch und Englisch habe, ich glaube, für wen das richtig fies ist, dieses Investing, gegen die man halt spielt, also im Sinne von, wo man denen was wegnimmt, sind die Spieler. Das sind die einzigen, glaube ich, die davon, wenn sie es aufreißen oder mit ihrem Deck spielen wollen, etc., die sind davon betroffen, dass Leute das im Keller stellen. Aber die Sammler der Karten, würde ich immer ein bisschen sagen, ja, nur weil ihr über die Karten dann die Gewinnmaximierung machen wollt. Oder der Preis ist halt der Preis, der gerade da ist, wenn die Nachfrage sehr groß ist, aber es ist ja jedem selbst überlassen. Reiße ich jetzt das Zielprodukt auf? Ja oder nein? Ich darf es aber ja trotzdem kaufen. So. Aber spannend finde ich, also eine Frage habe ich nochmal. Destiny Revivals, ne? Ja. Ist der Preis jetzt momentan aus Investing-Sicht gut oder schlecht?
Kommt drauf an, wie risikoaffin du bist. Langfristig, wenn du 5 Jahren auf Destined Rivals guckst, dann ist der Preis heutzutage bestimmt gut. Wenn du jetzt irgendwie in 2 Jahren dein Geld unbedingt verdoppeln möchtest, dann würde ich sagen eher nein. Also es kommt immer so auf die Sicht drauf an. Ob es eins der besten Sets aus der Karmesin und Purpur ist, auf jeden Fall. Ob es so gut performen kann wie Drachenwandel, vielleicht. Das sind viele Fragen, die man so beantworten muss. Auf jeden Fall die Total Value von dem Set Drachenwandel. Also wie viel ist jede einzelne Karte wert? Die spricht für sich. Die ist deutlich höher als die anderen Sets. Regular Sets, 36er Displays. Nach dem Aspekt sollte man durchaus dann bereit sein, 50 Euro in die Hand zu nehmen und Destined Rivals zu kaufen. Keine Anlagenberatung. Wenn es Minus gibt, habe ich das nicht gesagt, aber
ja, das wenn's ist. Wenn es Plus gibt, dann willst du Dividende.
Ja, wenn es Plus gibt, will ich was abhaben.
Andere Frage nochmal, finde ich auch ganz spannend. Wenn ich jetzt 5.000 Euro gäbe, ne? Ich sag hier, hast du 5.000 Euro, leg das mal für mich in Pokémon-Karten an. Was würdest du kaufen?
Tja, aber ich würde dir gar nichts kaufen und sagen, ich hätte was gekauft, lass mich dann absetzen. Boah, also aktuell ist auch ein sehr, sehr schwieriger Markt gerade. Und irgendwie gefühlt ist alles so nach oben gegangen. Schwert und Schild, die Displays sind nach oben gegangen. Karmesin und Purpur, die Displays sind nach oben gegangen. Wenn ich wirklich, oder was ich mir schon immer kaufen wollen würde, weil ich es nicht besitze, ist ganz einfach Drachenwandel auf Englisch, das Display. Das ist für mich ein Produkt, das ist safe. Ich weiß aus Sonne und Mond, die guten Displays team up, das kostet ja locker 5.000 Euro oder noch mehr. Und Drachenwandel gerade Englisch 1.600, 1.800 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Da würde ich einfach das Risiko eingehen und heute noch zu dem Preis einfach Drachenwandel kaufen.
Weil du denkst, das wird nicht nochmal fallen.
Kann ich mir nicht vorstellen. Drachenwandel ist einfach so ein besonderes Set mit den Karten, was wir damals einfach nicht wertgeschätzt hatten. Und so wie du gesagt hast, 300 Euro, das ist zu viel für Drachenwandel. Wenn wir jetzt nächstes Jahr nochmal das Video uns hier anschauen und sagen, 1.600 Euro für Drachenwandel ist uns zu viel, aber sehen, das ist bei 4.000 Euro, dann tritt genau dieser gleiche Effekt nochmal ein. Das kann ich mir gut vorstellen. Je höher der Preis ist, desto ja, scheurer werden wir. Aber große Investoren wie der Boxes, ich glaube, die sehen nochmal die Chance und die sind dann auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Ich bin jetzt nicht in so einer großen Liga, dass ich 1.600 Euro für ein Display noch jetzt heutzutage kaufen könnte. Wenn ich das Geld hätte, würde ich das machen. Tja, das wären dann so die 5.000 Euro.
Und wenn ich andersrum, ich fange morgen an. Mit, sag ich mal, 200 Euro. Habe ich mir jetzt am Ende des Monats weggespart, habe gesagt, ey, ich finde das ganz spannend, ich möchte relativ schnell mal so ein bisschen über Pokémon Investing Geld verdienen. Was würdest du mit 200 Euro machen? Oder ist es zu wenig? Dann kannst du auch 300 Euro machen.
Ich weiß es ja nicht. Zu wenig gibt es nicht. Ich habe ja genauso klein auch gestartet. Ich glaube, du musst dich erstmal selber mit dir dann auseinandersetzen, wenn du wirklich so blutiger Beginner bist. Was bist du für eine Person? Wie risikoaffin bist du? Wie viel Gewinne willst du vielleicht realisieren in einer kurzen Zeit? Wenn du ein Typ bist, der sicher gehen möchte, dann würde ich sagen, kauf dir ein Display aus der Kamezin und Popo Ära. Surging Sparks gibt es noch für unter 200 Euro. Ja, bei den anderen ist es vielleicht schwieriger. Wenn du wirklich risikoaffiner bist, dann würde ich auch sagen, kauf dir einfach Drachenwandel Einzelbooster. Display, egal. Klar, Einzelbooster können abgewogen werden, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch geschrieben mit einem aus meiner Community und der hat gesagt, Einzelbooster können auch das bessere Investment sein als Displays, weil je teurer Displays werden, desto weniger Leute gibt es, die das kaufen. Aber Einzelbooster, die sind ja in Relation günstig. Und wenn das Einzelbooster Drachenwandel 100 Euro kostet, dann gibt es mehr Leute, die dafür bereit sind, 100 Euro auszugeben, einfach nur um dieses Booster aufzumachen, als ein Display zu kaufen, was 3.600 Euro kostet.
Ja, so. Also ich sag mal so, also wenn du, genau, das finde ich ganz witzig, wenn du sagst, mit risikoaffin, wenn du jetzt Investor bist in Karten, also würdest jetzt in Karten gehen, da kannst du ja in schnellstester Zeit die höchsten Sprünge machen.
Ja, aber also, ich investiere nicht in Einzelkarten, das noch nicht.
Ja, ich finde ja immer so, für mich persönlich sind Einzelkarten halt wieder null Risiko am Ende des Tages, weil ich kaufe das, was mir gefällt. Das heißt, ich kann da mit den Schwankungen sehr, sehr gut leben. Das ist ja der Nachteil eines Investors. Der muss ja auf das Data gucken und sagen, läuft es gerade nicht, was ein gutes Investment. Ich habe ja mal ein Video dazu gemacht nach dem Motto, wir wollen ja immer nur Recht haben. Deswegen, das ist ja eigentlich das Wesentliche dabei und wollen ja nicht Fehlinvestitionen und plötzlich 1.000 Euro verloren haben. Wenn du aber Pokémon sammelst und frei bist von diesem ganzen Investorenquatsch, ne, dann ist das halt ganz schönes Hobby. Dann kannst du dich nicht mehr an der Karte erfreuen. Und wenn die dann im Preis steigt, kannst du dich freuen, dass du eine Karte hast, die im Preis steigt. Und das Schöne ist, du musst auch nicht direkt verkaufen, wenn sie im Preis steigt. Ich habe das gemerkt, als die Gengar VMAX durch die Decke geschossen ist. Ne? Wäre der normale Reflex eines Investors, wäre, wenn ich nur nach den Daten gehe, hätte ich verkaufen müssen. Es war mir ja klar, da hätte ich verkaufen müssen zu dem Zeitpunkt. Weil sie musste wieder fallen, dann hätte ich sie ja wieder einkaufen können. Und dann hätte ich ja die Gewinne mitnehmen können und dann wieder, wenn ich sage, die steigt wieder, weitermachen können. Oder ich hätte gleich 10 gekauft, als sie damals bei 120 war. Und das finde ich das Spannende bei diesem Risikoaversen, dass es alle Pokémon-Investoren, ne, ich habe noch nicht einen getroffen, der Richtung Karten geht. Obwohl ich sage, das ist eher mehr so wie Daytrading, kannst du viel höhere Gewinne machen. Aber da ist der Deutsche dann auch wieder, Displays. Aber ein bisschen ETFs habe ich noch. Witzig, ne?
Ja, also ich glaube, die Deutschen sind eh immer so ein bisschen risikoaverser als, ich glaube, auch nur 10% der Deutschen investieren in Aktien und ETFs oder nur in Aktien. Hat jetzt ein bisschen zugenommen seit Corona. Aber ich möchte noch mal kurz die Investoren in Schutz nehmen. Es gibt auch Investoren, die gucken nicht nur auf KPIs, um das zu bewerten. Wenn ich jetzt nicht immer Videos dazu machen würde, wie sich meine Sachen entwickeln, dann würde ich die Sachen auch weglegen, mir einen entspannten machen und dann in 2 Jahren dann gucken, wie viel die dann wert sind. Das kannst du genauso gut machen. Klar ist natürlich dann persönliche Geschmackssache, ob du jetzt auf Nummer sicher gehen möchtest, wenn du 100.000 Euro in Displays investiert hast und 2 Jahre lang nicht hingucken musst, so das könnte ich nicht. Mit Einzelkarten kann man das auch machen. Aber ich hatte jetzt gerade nur noch mal ein Thema, weil du hast ja gesagt, investieren in Einzelkarten. Ich überlege jetzt auch da so rein zu starten, aber mehr bei den günstigeren Karten und dann halt eine höhere Stückzahl davon dann zu kaufen. Da bist du ja dann schon auch wieder ein bisschen ins höhere Risiko. Klar, deine Gengar VMAX Karte, wie viel hat die damals gekostet? 100 Euro vielleicht?
Ich habe die für 250 in der PSA 9 gekauft.
Ja, guck mal.
So, das hat sich verdoppelt jetzt vor kurzem quasi.
Wenn,
in der PSA 9, aber nicht in der 10.
Ja, es ist doch auch was, also.
Ja, total. Ich will mich überhaupt nicht sperren, ne? Aber ich sag ja nur, ich will sie ja weiter behalten oder tauschen oder ich suche die ganze Zeit das Giratina jetzt. So.
Ja.
Und wenn du Investor bist, zum Beispiel der Boxes, der haut seine Karten völlig emotionslos raus.
Ja, klar.
Das kann ich halt gar nicht als Sammler.
Und wieso kaufst du dann nicht einfach die gleiche Karte 20 Mal so in der Hinsicht?
Ja, natürlich, weil ich ja kein Investor bin, weil ich brauche sie ja nur einmal. Ja, wenn gut, ich glücklich bin, brauche ich sie einmal.
Dann verkaufst du sie ja kauf doch zweimal und die eine verkaufst du dann, wenn sie sich verdoppelt hat.
Das ist eigentlich keine schlechte Geschichte. Also wenn die Chase-Karte, ich sag mal so, bei 100 Euro liegt, einfach immer zwei zu kaufen und eine zu verkaufen, das könnte ich mir jetzt nochmal überlegen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich eine ganz witzige Überlegung. Das auch zu tun, so wie wir sagen, mach zwei Boosterboxen und eine, das, und dann bist du natürlich auch nicht so hart in den Investment-Game. Also ich finde ja immer so, jetzt angenommen, du suchst jetzt die Trainer-Gallery-Karte aus, ne? Und kaufst jetzt einmal Card-Market leer, so. Das nivelliert sich meistens immer ganz, ganz gut. Ich glaube ja auch nicht so krass an diese Marktmanipulation. Ich sehe das ja nicht so, wie die ganzen anderen Leute das hier sehen. Ein Beispiel ist für mich die Celebrations Greninja. Da haben sie alle geschrieben, Marktmanipulation, ne? Das gesamte, alle Karten in, wir haben jetzt nachgezogen in Celebrations. Mhm. Also Greninja war eigentlich nur der Vorbote der Nachfrage, weil wir uns dem Jubiläum nähern, das in einem Jahr ist, oder weil die Karten einfach jetzt wieder gefallen sind. Also nicht gefallen, mehr gefallen. Nicht gefallen im Sinne von runtergefallen, sondern gefallen von, Leute haben eine höhere Nachfrage momentan danach wieder. Ja. Und die Greninja war nur die erste, die relativ hochgegangen ist. Und dass es da immer wieder Investoren gibt, die da reingehen, glaube ich schon. Und das als Marktmanipulation zu bezeichnen, naja.
Also Greninja-Karte ist auf jeden Fall eine underrated Karte. Kauf die unbedingt auf Englisch, die besitze ich auch einmal.
Siehst du, Spaß beiseite.
Ich habe ja auch eine ETB aufgemacht. Ne? Nee, habe ich gar nicht. Stimmt gar nicht. Meine Frau hat die gekauft. Ich denke, es gibt schon ein paar Beispiele für Marktmanipulation. Vielleicht kennst du noch die Situation damals, Battle Styles, diese Macho Mai-Karte, alternatives Artwork, was so ein bisschen Geschirr trägt. Die ist ja in sehr kurzer Zeit auch sehr hoch.
Die ist aber in Astral Radiance.
Astral Radiance?
Okay. Du meinst die Despotar, die ist im Battle Styles, da wo das Despotar liegt,
ja, auch in diesem Kapitel. Okay, dann habe ich mich vertan. Dann aus die Karte aus Astral Radiance, diese Macho Mai-Karte, die ist ja wirklich sehr, sehr stark im Preis gestiegen. Und was ich auch mitbekommen habe, aber ich werde jetzt keinen Namen oder so droppen, eine Person hat mit der Community eine bestimmte Einzelkarte sehr häufig aufgekauft. Die ist dann halt wirklich dann im Preis so hoch gestiegen. Ob es dann, wer dann diese Karte teurer dann einkauft, ein Sammler, oder vielleicht sind das dann auch nur die Leute aus der Community, die dann halt einen schlechten Zeitpunkt erwischt haben. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber ich denke, bei Einzelkarten, da wird das schon zum Teil so gemacht mit der Marktmanipulation.
Frage ist halt, ob sie klappt und ob sie trägt. Also die Marktmanipulation würde ja nur tragen, in dem Moment, ich gebe jetzt wieder die Karten wieder rein in den Markt.
Ja.
Da muss ich ja künstlich eine Nachfrage erzeugt haben durch den gestiegenen Preis.
Ja, das denke ich auch. Dass
der Sammler würde jetzt nicht zuschlagen. Also du siehst ja ab und zu mal so Spikes quasi in den Karten. Das könnte ich aber rein theoretisch auch in den Boosterboxen machen. Das könnte ich rein theoretisch mit allem tun. Also dann könnte ich ja mal hardcore auf die UPCs gehen, so, und das da machen. Also ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, diese Marktmanipulation, ob du so viel Kapital hast, ne, bei den verfügbaren Karten und Produkten, dass du so krass darauf einwirken kannst langfristig und dass es dich auszahlt, weil es muss ja wieder dem Markt zurückgeführt werden und da muss die Nachfrage da sein.
Also ich denke, du hast das auch selber schon beantwortet. System funktioniert nur, du kannst die Einzelkarten alle einkaufen, bis sie 100 Euro wert ist, die 1-Euro-Karte. Aber es muss immer noch Personen geben, die dafür bereit sind, dann 100 Euro zu bezahlen. Und eine normale Person, die eine durchschnittliche Karte sieht, die da jetzt plötzlich 100 Euro wert ist, die wird das nicht kaufen.
Genau.
Ich denke auch, der Großteil der Leute, die dann diese Karten dann kaufen, sind dann die Leute in der Community, die das halt aufkaufen, die diese Manipulationen dann machen.
Mittragen.
Das ist im Prinzip auch so wie ein Schneeballsystem. Die Leute, die die Karte dann noch günstig eingekauft haben aus der Community, die profitieren dann davon. Die Leute, die dann immer später dann dazukommen, wo die Karte teurer wird, die sind halt die Leute, die dann am Arsch sind, und die kaufen dann wahrscheinlich noch die Karten von der allerersten Person dann auf, die sie dann günstig eingekauft hat. So funktioniert dann vielleicht das System, oder kann ich mir das halt denken.
Genau, wir hoffen halt, dass eben so, dass bei den Booster-Displays nicht funktioniert, sondern dass es echte Sammler gibt, die bereit sind, sehr viel Geld für ein Booster-Display auszugeben. Das wünsche ich euch auf jeden Fall allen, dass ihr nicht irgendwann da sitzt und sagt, oh, es gibt gar keine Sammler, weil wenn es keine Sammler gibt, dann habt ihr ein Problem, weil dann sind es ja nur Investoren, bis der Dümmste dann irgendwann merkt, ich kriege es am Markt ja nicht mehr verkauft. Es muss ja irgendjemanden immer geben, der sich das am Ende des Tages hinstellt oder sagt, ich habe so Spaß, teure Sets aufzureißen. Und das, glaube ich, würde ich auch nicht unterschätzen, wie viele Leute das sind, die mit sehr viel Geld sagen, ich möchte nochmal Fusion Strike für 500 Euro öffnen. Ich glaube, solange das funktioniert, finde ich dieses Investing auch persönlich völlig in Ordnung. Es ist halt erst in dem Moment nicht mehr in Ordnung, glaube ich, wenn es dann eine Blase ist und man Leute, wie du sagst, in diesen Schneeball reinquatscht und sagt, finde den nächsten dumm, das wird garantiert steigen und du selber willst eigentlich nur noch raus und erzählst jetzt auf YouTube, es steigt. So. Hm. Und ich glaube, dann wird's problematisch, aber da sind wir weit weg von. Ich behaupte, das Franchise ist extrem stark. Die Nachfrage ist noch lange nicht am Peak. Ich glaube, es werden noch viel mehr Leute in dieses Hobby reinfließen. Der chinesische Markt wird, mal gucken, wie der sich entwickelt, finde ich super spannend, ob die auch nur ihre chinesischen Karten kaufen oder ob die auch das Englische haben wollen. Das hat sich ja auch noch keiner gefragt. Was ist denn, wenn die Chinesen jetzt auf einmal anfangen und sagen, ja, nee, wir wollen ja die englische Karte kaufen, weil aus irgendwelchen Gründen ist die wertvollste, die vervierfacht sich im Preis, im fünffachen Preis. Wenn die jetzt bei ihrem Markt da anfangen, holla die Waldfee. Also ich mache mir um Pokémon wenig Sorgen, genauso wenig, wie ich mir über Star Wars Sorgen mache. Ich denke, das sind so Themen, die werden evergreen sein. Und es gibt halt Leute, die werden immer weniger in ETFs investieren, sondern in Collectibles. Ich habe auch eine Menge Jordans.
Briefmarken.
Oh, das war gefährlich, ne? Also ich glaube, das ist nicht mehr wert momentan, ne?
Was?
Das ist fertig, ne? Oder? Das Thema ist durch.
Ja, da gab es doch mal so ein Video, wo so ein Vergleich gezogen worden ist zwischen Pokémon-Karten, dass das so wie sie Briefmarken halt scheitern wird. Ja, ich denke, bei den Briefmarken, da war das Problem, dass die Generation, die das wirklich gesammelt hat, halt damit auch, so traurig es auch ist, aber von uns dann gegangen ist.
Ja, genau.
Es halt nicht so viele Nachzügler gab, wie es halt damals an Leuten gibt, die Briefmarken gesammelt haben. Bei Pokémon ist nochmal ein anderes Thema. Da sehen wir ja die aktuellen Verkaufszahlen von den Spielen. Das sind ja auch immer wieder neue Rekorde, die gebrochen werden. Ich denke, da ist das so ein guter Mix zwischen Leute, die Mitte 40 sind und Leute, die 28 sind und Leute, die 5 Jahre alt sind. Also da ist alles dabei. Deshalb mache ich mir da eigentlich auch keine Sorgen. Natürlich, die älteren Leute sind kaufkräftiger als die jüngeren Leute. Aber wenn die jüngeren Leute kaufkräftig sind, dann habe ich meine Kamezin und Popo Displays parat, um die Nachfrage dann natürlich zu decken.
Genau, aber spannend. Einen Gedanken habe ich noch, wenn wir bei den Briefmarken bleiben. Da finde ich es ganz spannend, wenn du sagst, ja, die sind ja ausgestorben und die Briefmarken und so. Gebe ich dir 100% recht, weil eine Briefmarke und eine Karte schreiben etc., das haben wir beide dann ja schon, habe ich ja schon nicht mehr miterlebt, dass das irgendwie geil ist, so eine Briefmarken sammeln, das war uncool. Das war schon, nur, pass mal auf, wenn natürlich jetzt, wenn ich meine Tochter angucke, die 8 Jahre alt ist, die wächst ja mit digitalen Produkten auf. Das heißt, die sieht den Wert ja viel stärker im Digitalen, beispielsweise neuer Skin, Brawl Stars oder so. Finde ich, und also es ist für die gar nicht mehr diese Hürde. Das heißt, rein theoretisch könnten wir ja irgendwann mit unseren Karten und unseren Booster-Displays dann irgendwann tatsächlich, weil wir sagen, Haptik ist für uns ganz wichtig und die jüngere Generation sagt, digital ist für mich wichtig, weil ich es immer dabei haben möchte. Sehr spannende Diskussion. Das müssen wir irgendwann anders mal machen, weil wir haben die Stunde voll.
Ja, ist du warst schon da. Voll.
Ja, krass, oder? So schnell geht das. Jetzt merkst du beim Zuhören, ne, was hier für harte Arbeit das eigentlich am Ende des Tages ist. Aber wie das gute alte Tradition ist. Du hast jetzt die letzten Worte hier in diesem Podcast. Du kannst sagen, machen, tun und lassen, was immer du möchtest. Du darfst nur nicht sagen, lieben Dank, Andreas, für die Einladung. Das ist verboten. Aber sonst kannst du hemmungslos Werbung für deinen Kanal machen. Du kannst etwas sagen, was dir wichtig ist an unsere Community, die ich vielleicht hört, die ich noch gar nicht entdeckt hat und sagt, Mensch, da bist du bei 33, musst dich gleich mal abonnieren. Oder du sagst irgendetwas Schönes, anderes, keine Ahnung, es ist dir überlassen. Ich sag tschüss, danke, dass du da warst und wir hören uns nächste Woche.
Okay, also erstmal Vielen Dank, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich habe es jetzt ein bisschen umschrieben. War ein wirklich sehr aufschlussreiches Gespräch mit dir, weil ich merke immer wieder, ich bin wirklich sehr in meiner Investorenbubble drin und viele Leute da. Bei dir merkt man einfach so, dass du nochmal diesen Sammelaspekt nochmal deutlich mehr in den Fokus schiebst. Deshalb auch wirklich ein sehr nettes Gespräch und ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Was ich nochmal zum Abschluss sagen möchte, ich habe auch als Person natürlich auch diesen emotionalen Aspekt im Pokémon drinne. Das soll jetzt nicht nur so rüberkommen, dass ich nur Investor bin und nur Bock drauf habe, Geld mit diesen Sachen zu verdienen. Ich gucke mir auch sehr gerne meine Displays an. Ich öffne auch sehr gerne Pokémon-Produkte. Keine Displays, das ist jetzt ein bisschen zu teuer für mich geworden, aber mir macht das einfach auch super viel Spaß, im Pokémon-Bereich drinne zu sein. Ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr ja mal gerne bei mir auf dem Kanal rüberschauen, gucken, was ich so mache für Videos. Aber ich würde sagen, grundsätzlich danke für das Gespräch und ja, mal gucken, wie sich das in Zukunft hier noch entwickeln wird.
Tschüss, bis bald.